Heute bei All You Can Stream eine Murder-Mystery-Serie von der Bridgerton-Macherin, eine Liebeserklärung an einen Ort der Begegnung, den jeder kennen dürfte, die wahrscheinlich beste neue Comedy-Serie des Jahres und Schauspielerin Anna-Maria Mühe über blaue Flecken beim Dreh zur zweiten Staffel ihrer Netflix-Serie.
All You Can Stream, dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland.
Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt.
Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Mein Name ist Melanie, ihr habt es eingangs schon gehört. Mir gegenüber natürlich wie immer Micha. Hallo, ich freue mich, dass du da bist.
Ja, schönen guten Abend. Das hast du noch vergessen.
Habe ich vergessen, ja. Ich wollte auch gerade erst singen, guten Morgen, ja, Sonnenschein, aber ich habe das jetzt mal weggelassen.
Es muss nicht unbedingt sein. Was nichts Persönliches ist, ne? Also.
Nee, ich habe euch das mal erspart. Micha, du wolltest mit mir über etwas reden, was mir jetzt schon Angst macht.
Ja, das war natürlich nicht meine Absicht, aber wir haben ja so ein bisschen Altlasten, beziehungsweise ich habe so eine Art Gegendarstellung zur letzten Folge, weil ich, du wirst dich erinnern, ja, Meghan fälschlicherweise als Prinzessin oder als Ex-Prinzessin tituliert hat. Und das war natürlich völlig falsch und Royalisten unter den Hörern haben sich natürlich zu Recht aufgeregt. Sie ist nämlich eine Herzogin.
Herzogin, genau. Ja. Ich hätte das korrigieren müssen, muss ich ehrlicherweise sagen. Es ist mir in dem Moment auch aufgefallen, aber ich habe gedacht, ich möchte da jetzt auch nicht zwischengehen. Nee, natürlich ist sie Herzogin, Herzogin of Sussex. Aber ich glaube,
also immer dazwischen gehen, weil es wurden schon für weniger Sachen Kriege begonnen. Also das ist schon wichtig, dass man da den Titel richtig wählt. Aber ja, es sei mir verziehen, aber ich mache diese Unterschiede nicht so richtig. Und haben wahrscheinlich so meine Abneigung gegen Königshäuser kam da wahrscheinlich zum Vorschein.
Und man muss dazu sagen, sie gehört ja auch nicht mehr zum Königshaus. Deshalb ja, ist es dann
Ex.
Ja, eben, Ex-Herzogin. Genau. Ex-Herzogin auch
schon. Herzogin AD, außer Dienst.
Oh Gott. Ich kann dich beruhigen, Micha, in einem Punkt. Ich glaube, was Titel betrifft, also royale Titel, werden wir heute nicht mehr durcheinander kommen.
Bevor wir dazu kommen, nur ganz kurz. Ich habe sie mich nie verstanden, warum die Frau eines Prinzen keine Prinzessin ist. Kannst du mir das erklären?
Oh, das kann ich dir auch nicht sagen, das weiß ich nicht. Es ist ja auch nicht in jedem Fall die Frau des Königs immer Königin.
Ja,
das ist auch nicht jedes Mal der Fall.
Auch nicht der Mann der Königin ist ein König, weil Prinz Philipp war ja nur Prinz und kein König. Habe ich bis heute nicht verstanden.
Genau, aber das hatten wir in den Niederlanden auch. Das war doch Königin Beatrix.
Bei dir und in den Niederlanden.
Das hatten wir hier in den Niederlanden. das war Königin Beatrix die ganze Zeit und ich meine, war das Klaus? Ja, ne? Prinz Klaus?
Klausi.
Ich glaube.
Ja. Klausi, wie ich ihn nenne, ja.
Gut. Also das war unser Anteil zum royalen Teil dieses Podcasts. Ich hoffe, wir haben jetzt noch keine Hörerinnen und Hörer verloren. Das ist mein persönlicher
Wunsch. Gewonnen, glaube ich.
Genau, aber was, also wie gesagt, wir haben in dieser Folge keine Titel mehr dabei oder korrigier mich. Ich meine, wir haben nichts. Ich fliege nochmal drüber. Nein, diesmal nichts. Also du bist safe, Micha. Diesmal passiert das nicht nochmal.
Wir haben vielleicht das Äquivalent zu einem König oder zu einem Königshaus, aber ja. Darüber können wir vielleicht später nochmal sprechen.
Magst du einmal sagen, was wir alles mit dabei haben? Beziehungsweise erstmal von mir natürlich, alle Stammhörerinnen und Hörer werden es wissen, der Aufruf an euch, abonniert diesen Podcast gerne bei Spotify, Apple Podcast oder was auch immer ihr auf eurem Handy, Tablet, PC oder sonst was habt. Und natürlich selbstverständlich auch bei Instagram allyoucanstream_podcast. So, und jetzt Micha, Bühne frei für unser heutiges Programm.
Ja, wir haben zunächst einmal The Residence, neue Netflix-Krimi-Comedy-Serie, die wahrscheinlich im berühmtesten Haus der Welt spielt. Wir haben Totenfrau, zweite Staffel, also eine deutsch-österreichische Netflix-Thriller-Serie, die weitergeht. Wir sprechen mit der Hauptdarstellerin Anna-Maria Mühe. Dann haben wir The Studio, eine sehr, sehr bissige, witzige Satire aufs US-Filmgeschäft bei Apple TV+. Und zu guter Letzt Späti, eine Comedy-Serie in der ZDF-Mediathek, die eben genau dort spielt. Also nicht in der ZDF-Mediathek, sondern in einem Späti. Es gab schon Krimis in Zügen. Es gab Krimis, die in Flugzeugen gespielt haben, auf Schiffen natürlich auch. Aber der Schauplatz von unserem ersten Thema, nämlich The Residence, ist was ganz Besonderes. The Residence, ab sofort bei Netflix verfügbar, 8 Folgen hat das Ganze insgesamt. Und Melanie, du darfst uns jetzt verraten, wo spielt denn The Residence?
Weißt du, was mein erster Gedanke war? Wir sind schon wieder da. Weil wir waren ja gerade erst in einer der vergangenen Folgen da. Es geht ums Weiße Haus. Es geht um einen Tod im Weißen Haus während eines Staatsbanketts. Und wie ich gerade gesagt habe, bei Zero Day mit Robert De Niro haben wir uns ja vor nicht allzu langer Zeit schon in Richtung Weißes Haus bewegt. Also das ist jetzt ein Wiedersehen im Grunde ein wenig.
Das stimmt, ja. Das ist noch gar nicht so lange. Denn da hat noch die andere Serie, die ja dann auch, zwar nicht im Weißen Haus, aber da ging es ja auch um den Präsidenten und einen mysteriösen Mordfall. Also ich will jetzt keinen Trend ausrufen, aber
wie war das? Ab 3 ist es ein Trend.
Ab 3 ist es ein Trend.
Aber was den Inhalt betrifft, um da nochmal einmal drauf zurückzukommen. Also wir haben ein Staatsbankett, wie ich gerade schon sagte, im Weißen Haus, währenddessen ein mysteriöser Todesfall passiert. Einer der Mitarbeiter verstirbt. Und wir haben natürlich ein gigantisches Gebäude, 132 Räume, in denen sich 157 Personen befinden, die natürlich alle möglicherweise diesen Mord hätten begehen können. Und wir haben jetzt eine sehr eigenwillige Ermittlerin, die sich jetzt darauf stürzt, das Ganze eben entsprechend zu lösen.
Spielt denn der Präsident oder die Präsidentin in dem Fall, ich weiß es nicht genau, wie das da ist, spielt die eine wichtige Rolle oder geht es tatsächlich um die anderen Figuren, unter anderem um die Ermittler und die Tatverdächtigen?
Der Präsident spielt natürlich insofern eine Rolle, als dass es eine der Personen ist, die in diesem Gebäude sich aufhält. Aber der Fokus ist tatsächlich in dem Fall auf sämtlichen Mitarbeitern, die da sind. Also wir bewegen uns zwischen der Küche, es gibt Floristen, es gibt eben die Gäste bei diesem Staatsbankett, es gibt alles Mögliche. Also der Mitarbeiter, der stirbt, der hat zum Beispiel auch noch eine Nachfolgerin, die dann den Posten wiederum einnimmt. Also es gibt ganz, ganz viele Optionen, wer es hätte sein können. Der Präsident ist nur eine eben dieser möglichen Optionen.
Was kannst du zum Cast sagen? Du hast ja gerade schon die Ermittlerin erwähnt. Ja. Gibt es da bekannte Gesichter in der Serie?
Die Ermittlerin habe ich gerade erwähnt. Uzo Aduba spielt die Hauptrolle dieser Serie. Viele Leute kennen sie wahrscheinlich aus der Serie Orange is the New Black, wo sie viele, viele Jahre lang entsprechend mitgespielt hat. Macht das jetzt auch sehr, 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 sehr eigenwillig. Ich werde später nochmal auf den Vergleich kommen, den ich ja immer sehr, sehr gerne ziehe. Wir haben jetzt hier eine Ermittlerin so ein bisschen im Sherlock Holmes-Stil auch, wenn man das ein bisschen vergleichen kann. Und unter anderem, um jetzt nur einzelne Personen zu nennen, Randall Park ist mir persönlich jetzt aufgefallen, der an ihrer Seite spielt und den ich ja sehr, sehr liebe, auch aus dem Marvel-Universum unter anderem. In Ant-Man war er dabei, in WandaVision war er natürlich auch dabei. Also da sind einige bekannte Gesichter, die wir dann in dieser Serie sehen werden, ja.
Aber dann lass uns doch gleich mal über die Ermittlerin sprechen, weil das war bei mir auch die Assoziation. Das ist ja mittlerweile auch so ein Standard, dass du sagst, okay, du hast einen genialen Ermittler oder eine Ermittlerin und dann sind die halt unterschiedlich stark exzentrisch. Und wenn man auf der einen Seite dieses Spektrums vielleicht Sherlock Holmes hat, also gerade dann eben Sherlock gespielt von Cumberbatch, und auf der anderen Seite haben wir dann wirklich so Normalos, so Richtung Columbo. Ich weiß nicht, ob das hier noch... Wie du den noch im Kopf hast, ne?
Ironischerweise hat Columbo, glaube ich, in meiner Generation auch schon so einen Nostalgiefaktor. Ich kenne jetzt einige Leute, die das wieder schauen, aktiv. Also das nur als ein Einschub an dieser Stelle.
Ja, gab es ja mit Pokerface damals, hat sich ja auch sehr stark so an Columbo angelehnt. Aber wo würdest du jetzt dann die Mrs. Cup da einordnen, einsortieren, wenn du jetzt mal guckst, wie exzentrisch sie tatsächlich ist?
Also ich finde, als direkter Vergleich ist natürlich Sherlock Holmes in der Benedict Cumberbatch-Variante definitiv heranzuziehen, einfach weil es eine Ermittlerin ist, die sehr, sehr genau in die Köpfe ihres Gegenübers irgendwie schon schauen kann, das sehr, sehr gut analysieren kann und die Gesamtsituation perfekt im Auge behält. Und da haben sie sich stilistisch auch so ein bisschen an Sherlock orientiert. Also ich habe das gesehen und gedacht, boah, es ist ja originell. Aber im Grunde ist es gar nicht so originell, weil man das da auch schon gesehen hat. Also diese ganz rasanten Kamerafahrten durch verschiedene Räume, wo du dann eben guckst, da könnte das passiert sein, da könnte das passiert sein. Wir denken nochmal zurück, was ist eigentlich passiert? Also wir haben auch zum Beispiel einen späteren Gerichtstermin, wo Betroffene eben aussagen und wo dann rückblickend auf dieses ganze Szenario geschaut wird. Also das ist sehr, sehr einprägsam. Also Sherlock als ein Maßstab, den man heranziehen könnte, und als zweiten, woran es mich ebenfalls noch sehr erinnert hat, ist Knives Out. Beide Knives Out Teile, es gab ja auch dann noch den Nachfolger A Glass Onion und es werden ja auch noch weitere Filme entsprechend kommen, wo du unseren James Bond Star Daniel Craig als Ermittler hast, der das Ganze dann auch im Nachgang irgendwie versucht nachzuvollziehen. Also da ist es von der Machart ähnlich wie Knives Out, aber wenn du wirklich den Charakter vergleichst, erinnert es mich da wirklich sehr an die Benedict Cumberbatch Version von Sherlock.
Ich habe ja nur den Trailer bisher gesehen, das war auch meine Assoziation, dass du halt dieses doch relativ skurrilen Figuren hast, geniale Ermittlerin und dann halt auch einen bestimmten Schauplatz, der auch besonders ist, ne? Also so Knives Out im Weißen Haus ist ein fairer Vergleich.
Ja, definitiv. Also ich finde das als Vergleich absolut heranzuziehen. Und dazu kommt natürlich, was diese Produktion auch eint, ist dieser Humor, der damit einhergeht. Weil du hast die skurrilen Ermittler, aber du hast natürlich dann auch immer irgendwelche trockenen Sprüche, die in irgendwelche Richtungen gehen. Oder die Leute, an denen sie ermitteln, die dann vielleicht manchmal ein bisschen dümmlich daherkommen oder irgendwie die ganze Situation gerade nicht so ganz erfassen können. Also du hast da wirklich auch noch sehr, sehr viel Humor, der da eben mit einhergeht.
Ich fand ja ganz spannend, was du gesagt hast, auch mit Downton Abbey klang ja auch schon so an, weil man halt so einen Blick hat in das Personal von, von so einem Anwesen. Also klingt ja auch spannend und wie eine Mischung aus Knives Out und Downton Abbey. Sag mal, klar, es ist eine andere Zeit, ein anderes Setting, anderes Genre, aber spürt man dann trotzdem die Hand von der Bridgerton-Macherin, haben wir vorhin schon gesagt, Shonda Rhimes ist so die Produzentin von The Residents. Siehst du irgendwelche Verbindungen oder ist es eigentlich nur, ja, sie produziert halt beides?
Ja, also was mir aufgefallen ist, Shonda Rhimes, du hast sie gerade schon angesprochen, eben Bridgerton war auch eins der Projekte, eins der ganz, ganz großen Projekte, die sie entsprechend betreut hat. Was Bridgerton ja damals ausgemacht hat, war dieser wahnsinnig diverse Cast in irgendeiner Form, wo sie gesagt hat, es ist völlig egal, in welchem Setting das jetzt spielt, in welcher Zeit, wir besetzen divers und das ist uns sehr, sehr wichtig und das ist auch extrem gut angekommen. Also das zieht sich durch ihre Produktion, das macht sie hier natürlich auch. Auch hier ist es sehr, sehr divers besetzt, was natürlich dann aber wiederum anders vom Kontext her zu werten ist als bei Bridgerton, weil bei Bridgerton hattest du natürlich diese historische Einbindung, die du da irgendwie berücksichtigt hast, das ist hier nicht der Fall. Aber ansonsten würde ich, wie ich eingangs schon gesagt habe, Mein erster Impuls war dieses, es ist sehr, sehr originell, es ist sehr, sehr spannend erzählt, es ist mit diesen Kamerafahrten sehr, sehr eingängig, aber es ist, glaube ich, ehrlich gesagt so, dass sie sich wirklich an bisherigen Produktionen orientiert hat und versucht hat, von allen so ein bisschen das Beste rauszunehmen und das dann zu einer eigenen Marke jetzt in dem Fall dann hereinzuarbeiten, ja.
Und wie gut ist dieser Mix dann gelungen? Hat es dir gefallen?
Wir schauen ja immer sehr, sehr viele Produktionen. Wir schauen für diesen Podcast sehr, sehr viele Sachen. Wir schauen auch für die Hefte sehr, sehr viele Sachen. Und ich persönlich habe das ganz, ganz häufig, dass ich dann eben so 3, 4 Folgen gucke. Und ich kann natürlich nicht alles immer zu Ende schauen. Und bei dieser Serie hatte ich sofort den Impuls, erster Moment, ist das cool? Ich will das unbedingt weiterschauen. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Und das liegt natürlich an dieser Herangehensweise, an dieser optischen Herangehensweise, die sehr, sehr eingängig ist, die dich dann auch mal immer wieder überrascht. Weil wir sind ja ganz, ganz oft festgefahren in irgendwelchen Macharten von Serien und dieser Überraschungsmoment ist ganz, ganz selten nur noch der Fall. Und den hatte ich in dieser Serie. Und deshalb habe ich für mich auf jeden Fall sofort gesagt, ich möchte das unbedingt weitergucken und kann das allen Hörerinnen und Hörern entsprechend auch nur ans Herz legen.
Ja, und wer dieser Empfehlung nachkommen will, der hat ab sofort bei Netflix die Möglichkeit, dort läuft The Residents.
Deutschland ist Krimiland. So lässt es sich, glaube ich, beim Blick auf die Fernsehwelt hierzulande ganz gut zusammenfassen. Und deshalb wundert es mich auch nicht, dass eine der nächsten Netflix-Serien, die jetzt bereits mit der zweiten Staffel an den Start geht, ebenfalls eine Krimi-Produktion ist. Da kann mich ja gleich was zu erzählen. Es geht um Totenfrau Staffel 2 rund um Hauptdarstellerin Anna-Maria Mühe bei Netflix. Wie gesagt, dann entsprechend verfügbar. Micha, um was geht es für alle Leute, die jetzt noch gar keine Ahnung haben, was Totenfrau eigentlich ist?
Vielleicht nur eine kurze Ergänzung. Ja, absolut. Deutschland ist Krimiland, aber Österreich anscheinend auch. Also hier handelt es sich um eine deutsch-österreichische Koproduktion. Und Schauplatz ist tatsächlich auch ein österreichisches Altendorf. Es geht um eine Bestattungsunternehmerin, die heißt Brünhilde Blum. Verständlicherweise wird sie von allen nur Blum genannt. Also auch wirklich von engen Freunden bei dem Vornamen. Und lebt mit ihren beiden Kindern Nela und Tim eben dort in diesem kleinen Ort. In Staffel 1 hatte sie versucht, den völlig überraschenden Tod ihres Mannes zu rächen. Nun spielt Staffel 2 ein paar Jahre später und da wird sie von ihrer Vergangenheit eingeholt. Denn die Polizei hat Spuren gefunden und Bloom steht jetzt unter Mordverdacht und ist auf der Flucht vor der Polizei. Gleichzeitig kriegt sie auch noch Druck von anderer Seite. Also da hat jemand auf sie abgesehen, will Informationen von ihr haben. Also jemand aus dem illegalen Bereich und entführt tatsächlich ihre Tochter. Und um die zu retten, ist sie bereit, praktisch alles zu tun.
Das finde ich ganz spannend. Das klingt jetzt so ein bisschen wie so ein abgeschlossener, was heißt abgeschlossener Plot, aber der auch für sich funktioniert. Wie ist das jetzt mit Leuten, die Staffel 1 nicht gesehen haben? Würdest du sagen, die müssen Staffel 1 jetzt erst nochmal schauen, bevor sie sich wirklich auch der zweiten Staffel annähern können?
Ich glaube schon. Also das ist jetzt nicht so eine Anthologieserie, wo du sagst, irgendwie, das ist jetzt ein völlig neues Abenteuer im Leben der Blumen, sondern es bezieht sich sehr viel darauf, was in Staffel 1 passiert ist. Also einerseits eben diese Ereignisse, die zum Tod ihres Mannes geführt haben, aber auch, ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, was eben Blumen gemacht hat, als jemand gestorben ist. Und da waren dann auch Sachen dabei, wo man als Zuschauer auch plötzlich in der Situation war. Eigentlich ist das so die Identifikationsfigur, aber du kannst auch nicht alles gutheißen, was sie tut. Also ja, kurze Frage, jetzt die lange Antwort und die kurze Version ist ja, man sollte Staffel 1 gesehen haben.
ARD, ZDF, wir haben nonstop ganz, ganz, ganz viele Krimi-Produktionen. Ich glaube, Totenfrau Staffel 1 zumindest war auch eine Co-Produktion mit einem Fernsehsender.
Ja.
Wie ist denn das jetzt, wenn man sowas wirklich auch für einen Streamer produziert? Findest du, man sieht die Handschrift, die deutsche und auch irgendwie die österreichische Handschrift, ist das anders vom Stil her oder nähert man sich da wirklich auch dem Fernsehprinzip so ein bisschen an?
Also es ist eine Koproduktion, wie schon bei der ersten Staffel, zwischen Netflix und dem ORF interessanterweise, also dem österreichischen Fernsehen. Das haben die schon mal gemacht bei der Serie Freud damals, also jetzt auch nicht zum ersten Mal. Gibt's übrigens gar nicht so selten, dass auch Leute aus dem von traditionellen, von öffentlich-rechtlichen Sender mit einem Streamer sich zusammentun bei bestimmten Projekten, wo sie merken, ja, das ist für uns beide interessant und inwieweit man es merkt, das klassische Klischee ist ja auch, Streamer sind mutiger als Sender. Und da ist bestimmt auch was dran, weil eben Sender noch viel mehr auf Sehgewohnheiten, die über Jahrzehnte gewachsen sind, Rücksicht nehmen. Und ich würde sagen, dass Totenfrau so eine Art Mischung ist. Du hast schon, schon so klassische Muster, dass du sagst, so ein Kriminalfall und eben auch Actionsequenzen und was weiß ich nicht alles. Trotzdem ist die Figur schon eine ungewöhnliche. Darüber habe ich auch mit ihr im Interview gesprochen, weil es eigentlich nicht so häufig vorkommt, dass du eine Anti-Heldin hast. Also Anti-Helden kennen wir alle aus den großartigen Serien der letzten Jahrzehnte, von Don Draper bis Tony Soprano. Also dass du Leuten mitfieberst, die keine guten Menschen sind oder die was getan haben, was wirklich eigentlich nicht zu entschuldigen ist. Und das ist, glaube ich, schon ein neuer Ansatz. Trotzdem hast du auch dann eine relativ straighte Krimi-Handlung teilweise, wenn es darum geht, eben bestimmte Sachen zusammenzufügen, Spuren zu deuten. Also wie gesagt, würde ich sagen, eher eine Mischung.
Es ist bestimmt auch für Anna-Maria Mühe gerade ein spannender Ansatz, weil die ja auch noch mehrere Krimireihen parallel am Laufen hat. Solo für Weiß, was ich auch sehr, sehr schätze im ZDF. Seit einigen Jahren ist sie da mittlerweile als Ermittlerin am Start. Ich kann mir vorstellen, dass das für sie natürlich dann auch eine spannende Abwechslung ist, da mal eine andere Facette irgendwie reinzubringen. Was hat sie dazu was im Interview gesagt und über welche Themen habt ihr sonst noch gesprochen? Vielleicht kannst du da schon mal einen kleinen Einblick geben.
Sie hat einen kleinen Ausblick gegeben für Solo, für Weiß und ja, wie gesagt, diese Anti-Heldin, wie das ist und wie sie das so wahrgenommen hat, ob sie da auch eine Veränderung wahrnimmt in der Art der Rollen, die plötzlich auch für Frauen geschrieben werden als Hauptfiguren und auch über die Körperlichkeit, weil gerade bei Totenfrau schon in Staffel 1, aber auch in Staffel 2, da geht es auch schon zur Sache, sodass da auch eben nicht nur Schauspielkunst, sondern auch Körperlichkeit gefragt ist. Ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast bei All You Can Stream. Hallo, Anna-Maria Mühe.
Hallo.
In Staffel 2 von Totenfrau wird es wieder sehr spannend und auch gleich wieder sehr, sehr actionreich. Ich habe mich gefragt, wie viele blaue Flecke hast du dir zugezogen bei den Dreharbeiten?
Also ich habe mir einige zugezogen, aber mir macht das ehrlicherweise so viel Spaß, dass ich die auch gerne in Kauf nehme.
Hat man da ein spezielles Training nochmal für die Action-Szenen?
Ja, absolut. Also ich hatte in der ersten Staffel schon ein ganz tolles Stunt-Team um mich herum und habe das in der zweiten Staffel jetzt auch wieder zum Glück bekommen, was immer toll ist, weil man sich schon kennt und vertraut und weil die genau wissen, was ich kann und eben nicht kann. Und diese Kämpfe haben wir bestimmt 3 Monate alle miteinander trainiert, weil mir wichtig war, dass man zeigt, dass die Blumen eine Art von Selbstverteidigungskurs gemacht hat mit ihrem Kollegen, mit dem Reza, gespielt von Yusuf Sweet, und dass sie aber trotzdem natürlich in diesen panischen Momenten reagiert wie sozusagen ein Mensch und nicht wie eine Maschine und ihr durchaus Fehler passieren in den Bewegungsabläufen und sie sich dadurch auch manchmal wehtut.
Wenn wir nochmal kurz ein Stück zurückgehen, du spielst Bestatterin Blum, die war in Staffel 1 war sie auf so einem Rachefeldzug. Wo treffen wir sie denn jetzt zu Beginn von Staffel 2 wieder?
Also ich würde sagen, der große Unterschied ist, dass sie in Staffel 1 Jägerin war und in Staffel 2 ist sie die Gejagte. Das ist das, was es spannend macht, wo wir die Schrauben nochmal richtig anziehen konnten innerhalb der Geschichten und der emotionalen Szenen. Und sie ist auf der Suche nach ihrer entführten Tochter. Das kommt auch dazu.
Sie ist ja eine Figur, wo man als Zuschauer sich so gezwungen fühlt. Von wegen, ja, wie halte ich es jetzt eigentlich mit ihr? Finde ich das alles gut, was sie da macht? Würde ich das alles unterschreiben? Eine Frage, die du dir wahrscheinlich auch gestellt hast, während und vor das Projekt. Aber jetzt mal ganz konkret. Also es klingelt abends bei dir an der Tür und Blum steht vor der Tür. Hilfst du ihr oder rufst du doch die Polizei, wenn du weißt, was sie alles schon getan hat?
Nee, ich würde ihr helfen. Ich helfe ihr und dann versuche ich vielleicht heimlich Kontakt aufzunehmen mit der Polizei, dass sie im Hintergrund mitarbeiten dürfen.
Okay, aber ist das dann so auch, dass du dich wirklich in dem Zwiespalt fühlst, den man ja auch als Zuschauer erleben soll?
Also ich versuche als Schauspielerin die Dinge, die meine Figuren tun, nachvollziehen zu können, weil ich das Gefühl habe, sonst kann ich das nicht authentisch spielen und so emotional wiedergeben, wie es eben das braucht, dass man eben als Zuschauer in die Knie gezwungen wird und sich fragt, oh, warum finde ich die jetzt aber trotzdem irgendwie gut und nett und sympathisch, obwohl sie wirklich moralisch absolut verwerfliche Dinge tut. Insofern ist das genau das Spannende gewesen für mich an der Figurenentwicklung. Aber als Anna ist das natürlich alles nicht moralisch vertretbar, was die Blumen tut.
Man versucht ja wahrscheinlich, wenn man so eine Rolle übernimmt, dann auch immer zu gucken, okay, wo gibt es Schnittmengen zur eigenen Person? Was würdest du denn sagen, welche Eigenschaften du mit ihr teilst?
Also das ist lustig. Das ist etwas, was ich mich absolut im Gegenteil frage in der Vorbereitung. Ich gucke eigentlich eher, okay, was sind die Punkte, die absolut gegensätzlich sind zueinander, weil das natürlich dann die Situationen sind, in die ich ganz viel reinprojizieren kann, wo ich ganz viel Fläche habe, um da was mir auszudenken und zu spielen. Trotzdem fragen das Journalisten immer. Das ist interessant.
Eine Berufskrankheit wahrscheinlich.
Ja, nee, aber ich finde lustig, dass sozusagen gedacht wird, dass wir so daran gehen. Ja. Es wäre interessant, mal zu wissen, ob das andere SchauspielerInnen, ob die sozusagen auch erstmal gucken, wo sind die Schnittmengen. Oder ob sie auch eher das Gegenteil suchen.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Man wird ja eigentlich auch Schauspieler, weil man möglichst viele Sachen, unterschiedliche Sachen spielen will. Ne? Aber ich habe halt ja noch im Hinterkopf diese Method-Bewegung oder Technik, dass man guckt, inwieweit kann man das mit der eigenen Biografie verknüpfen und daraus schöpfen.
Aber das passiert ja eh. Also ich glaube sozusagen, das, was ich in mir habe, wie ich groß geworden bin, was ich schon erlebt habe in meinem Leben, das sind ja Dinge, die ich zu glücklicherweise nicht verstecken kann oder mir unterbinden kann. Das heißt, das, was in mir ist, das ist eh da. Und das kommt dann in den Momenten, wenn ich es brauche, kommt es dann auch raus wahrscheinlich. Aber das sind nicht für mich die interessanten Stellen in den Büchern, die ich suche.
Okay, also du schaust dann auch bei der Rollenauswahl, guckst du denn auch, wo ist eine Figur, die möglichst weit weg von mir ist?
Nein, so kann man das nicht sagen. Ich schaue nach Figuren, die mich interessieren, die gebrochene Charaktere sind, die Menschen sind, die was durchmachen und am Ende vielleicht völlig anders sind als zu Anfang einer Geschichte, die was lernen oder die auch eben nichts lernen. Also ich finde alles sozusagen, was nicht perfekt ist, interessant.
Ja, davon kann man, glaube ich, wirklich bei ihr dann ausgehen. Es ist ja schon eine sehr radikale Figur und mir ist aufgefallen, man könnte sie ja auch so als Anti-Heldin bezeichnen. Und ich finde, das war in der Vergangenheit immer sehr männlich besetzt. Also wenn es dann, gerade jetzt bei US-Serien, waren das so Leute wie Walter White in Breaking Bad oder Tony Soprano bei den Sopranos. Inwieweit hast du da eine Veränderung festgestellt, was die Stoffe betrifft? Hat sich, dass wir jetzt eine Blum haben, eine weibliche Hauptfigur, die diese Facetten alle hat, ist das der gestiegenen Akzeptanz der Zuschauer geschuldet, dass die bereit dafür sind, oder sind einfach die Sender und Streamer mutiger geworden?
ich glaube, Sender und Streamer sind mutiger geworden und die Zuschauer, die kriegen ja nur das, was ihnen vorgesetzt wird. Es gibt ja keine Abstimmung draußen in der Welt, was wollt ihr sehen? Und das ist scheinbar ganz gut angekommen in den ersten Versuchen. Also ich würde sagen, sowas wie Homeland war einer der ersten Versuche über eine Frau, die auch absolut ambivalent ist, die fast eine tragische Hauptfigur ist und die Zuschauer trotzdem dran geblieben sind und genau das sehen wollten. Also ich glaube, die Zeiten, dass man Frauen einfach nur als schön und klug oder böse und dämlich darstellt, die sind glücklicherweise vorbei.
Ist man da als Schauspielerin, die ja auch immer darauf angewiesen ist, dass es halt bestimmte Stoffe und Rollen gibt, dann auch erleichtert? Ich meine, du bist eine erfahrene Schauspielerin, du kennst auch noch die anderen Zeiten, wo es halt andere Rollenbilder gab.
Ja, ich kenne die anderen Zeiten. Ich muss aber dazu sagen, dass ich immer das Glück hatte, dass ich nicht in solche Art von Schubladen gesteckt habe. Also ich war eher in dem, wenn man jetzt sozusagen die Deutschen sich anguckt und die nach Schubfächern denken, dann würde ich sagen, war ich immer so im Drama drin. Und das hat sich ein bisschen verändert, dass ich jetzt eben auch eine starke, selbstbewusste Frau spielen darf und aber auch in Komödien jetzt stattfinden darf.
Es liegt ja eine Romantrilogie zugrunde für die TV-Serie, die du machst. Inwieweit verändert das deine Herangehensweise an die Figur? Weil du weißt ja eigentlich theoretisch, auch wenn sich wahrscheinlich die Drehbücher von den Romanen unterscheiden, aber du weißt, wo es hingeht, wo die Reise auch endet. Gehst du deine Figur ganz anders an, als wenn das offen wäre von Staffel zu Staffel?
Es war für mich ehrlicherweise trotzdem offen, weil ja überhaupt nicht klar war, ob wir eine zweite Staffel drehen. Und Staffel 2 ist sozusagen eine Verbindung zwischen Roman 2 und 3 von Bernhard Eichner. Und wir haben sehr viel verändert. Also sein Buch 2 spielt zum Beispiel in Hamburg. Wir sind ja weiter in den österreichischen Alpen geblieben. Insofern ist das schon mal eine grundsätzliche Veränderung. Und wenn es eine Staffel 3 geben sollte, dann schreibt Bernhard Eichner einen Roman 4.
Okay. Das ist ja schön, dass sich dann irgendwie mal das umkehrt, dass er dann unter Zugzwang ist praktisch durch den Erfolg der Serie.
Ja.
Also das heißt, du weißt auch noch nicht, wie so die letzte Szene, die letzte Einstellung von der Serie, wenn sie jetzt maximal weit geht und die Zuschauerakzeptanz so groß ist, wie es dann mit Blum enden wird? Oder hast du dich da auch vielleicht auch mit dem Autor schon mal ausgetauscht?
Du meinst für Staffel 3?
Ja, allgemein. Also wenn man sagt, von wegen Totenfrau geht irgendwann mal zu Ende, dann erhofft man sich ja wahrscheinlich auch so eine Geschichte von Blum, die von Anfang bis Ende irgendwie dann auch so ein befriedigendes Gesamtbild ergibt.
Da weiß ich genauso viel wie Zuschauer. Gar nichts.
Aber gibt es den Austausch tatsächlich auch mit dem Autor?
Ja, den gibt es immer wieder. Also der hatte ja auch einen kleinen Cameo-Auftritt bei uns in Staffel 2. Und es ist sehr schön mit dem, weil er glücklicherweise großer Fan ist von dem, was wir machen. Obwohl es, glaube ich, teilweise wirklich weit weggeht von dem, was er geschrieben hat. Und trotzdem hat er ja diese Figur erfunden. Und die erste Staffel ist schon sehr nah dran an seinem Roman. Und ich war sehr froh, als er mir das Gefühl gegeben hat, dass er sehr glücklich ist mit dem, was er sieht. Ich glaube, das ist wahnsinnig spannend als Autor oder Autorin, plötzlich wirklich ein Bild dazu zu haben, ein Bewegtbild zu dem, was man sich mal an seinem Schreibtisch für sich ganz allein ausgedacht hat.
Blum ist ja Bestatterin. Und ich hatte gelesen, dass du für Staffel 1 eine Leichenbestatterin begleitet hast. Wie kann man sich das vorstellen? Was hast du da gemacht und gelernt? Also jetzt mal abgesehen von bestimmten Handgriffen, wie man damit umgeht, aber was hast du da mitgenommen?
Also mir ist es wichtig, wenn ich gerade so eine Art von Beruf darstellen soll, der so weit weg ist von mir, den irgendwie möglichst authentisch darzustellen und nicht irgendeinen Quatsch zu erzählen oder zu zeigen, aus Respekt vor den Menschen, die diesen Beruf ausüben. Und ich habe diese Bestatterin damals getroffen und sie hat mir anhand eines Toten sämtliche Handgriffe gezeigt, die wir in der Serie auch gemacht haben. Und das war ganz toll. Ich meine, das ist auch spannend gewesen und irritierend und merkwürdig, aber es waren sehr technische Vorgänge und das hat es geholfen, das sozusagen mitzumachen.
Hat das dein Verhältnis zum Thema Tod verändert?
Nein.
Auch durch die Serie nicht, weil du hast ja tatsächlich dann auch, wenn ich mit echten Leichen, dann hantierst du ja da auch dann immer rum.
Aber das tue ich ja nicht in der Serie, um Himmels Willen. In der Serie ist es so, dass wir mit sehr lustigen Komparsen oder sogar auch SchauspielerInnen arbeiten, die dann in dem Sarg liegen, denen ich noch Wärmflaschen gebe, damit es ihnen schön warm ist.
Und die dann auch manchmal mit dir sprechen in der Szene.
In der Szene und auch in den Pausen.
Ja, das will ich hoffen, dass das nicht nur aufgeschreckt ist. Wo kann man dich denn als nächstes sehen? Was sind denn so die nächsten Projekte abseits von Toten Frau?
Ich habe meine Krimireihe Solo für Weiß, das im ZDF läuft. Da haben wir den letzten gerade abgedreht. Der wird auf jeden Fall nochmal, da wird nochmal alles auf den Kopf gestellt, kann ich sagen. Und es werden sich Dinge verändern. Und ansonsten war ich gerade lange auf Theatertournee und habe das Jahr ganz anders begonnen, als ich das sonst so kenne von mir. Das war sehr höchst spannend und ich freue mich jetzt, dass Totenfrau rauskommt und ich dafür Presse machen darf.
Totenfrau Staffel 2 ist ab sofort bei Netflix verfügbar. Anna-Maria Mühe, vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön.
Micha hat eben schon einen Trend ausgerufen. Ich würde fast so weit gehen, einen zweiten auszurufen, wenn ich mir das folgende Thema anschaue. Wir sprechen jetzt über The Studio. Bei Apple TV Plus verfügbar ab 26.03. Es sind insgesamt 10 Folgen, die erscheinen werden. Und Micha, ich musste jetzt so ein bisschen an Daniel Brühl denken, falls du dich noch erinnerst an das Gespräch mit Daniel Brühl,
ja,
mit The Franchise, was zumindest thematisch ähnlich angelegt war, weil The Studio behandelt ja jetzt auch ein Filmstudio, was so ein bisschen in eine Krise geht. Da ging es um Dreharbeiten, die in einer Krise hängen. Und es gab jetzt auch noch den ein oder anderen Netflix-Film in eine ähnliche Richtung, den wir dann aber nicht thematisiert haben in den Folgen. Deshalb würde ich den nicht nochmal aufgreifen. Aber das Thema ist beliebt. Magst du vielleicht mal kurz sagen, was genau behandelt denn jetzt
das Studio? Ja, stimmt schon. Dieser Blick hinter die Kulissen ist, glaube ich, auch so, aber auch so ein Dauerthema. Zuerst bei Filmen und bei Serien. Jetzt hier ganz konkret bei The Studio geht es um Matt Remick, gespielt von Seth Rogen. Der ist Filmmanager bei einem Filmstudio, bei Continental Film. Und er wird befördert, wird zum Chef dieses Filmstudios und geht da ganz idealistisch ran. Also klar, er ist schon Jahre im Geschäft, aber sein Ziel ist wirklich, er will anspruchsvolle und gleichzeitig erfolgreiche Filme drehen. Und diese beiden Sachen zusammenzubringen, er muss schnell feststellen, das ist alles andere als leicht. Und auf dem Weg dahin zum Erfolg tritt er ins ein oder andere Fettnäpfchen.
Ganz ehrlich, das klingt nach einem absoluten Traumjob. Also die Hindernisse dabei nicht, aber wenn man sich das einfach so erstmal so verbildlicht, denkt man so, das ist der absolute Traumjob, den er da hat. Wahrscheinlich kann das auch ganz schnell zum Albtraum werden. Was würdest du jetzt sagen, ist Seth Rogen spielt die Hauptrolle. Und als ich das gelesen habe, habe ich im ersten Moment gedacht, oh, 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 es ist eine Comedy-Serie, ja. Aber er ist ja schon für einen ganz besonders speziellen Humor in irgendeiner Form bekannt, zumindest so in seinen vergangenen Filmen auch. Sehr derbe auf jeden Fall. Wie seriös kommt er denn jetzt daher in dieser
Produktion? Wie seriös, das ist eine gute Frage. Ja, ich glaube, viele Leute haben ihn immer noch in dieser Pipi-Kaka sexy Ecke.
Ich glaube, ja.
Du wahrscheinlich auch. Also ich finde, das wäre das falsche Label für diese Serie. Was man ja nicht vergessen darf, dass er ja als Schauspieler durchaus wirklich schon ernst genommen wird. Also der hat schon mit Danny Boyle dramatische Rollen gespielt, wurde von Spielberg in diesem verkappten Biopic The Fablemans besetzt, hat da eine ernsthafte Rolle gespielt, was er auch sehr gut gemacht hat, finde ich. Also ich glaube, er wird als Schauspieler unterschätzt. Hier ist es so, er spielt die Hauptrolle. Er mit seinem Partner Evan Goldberg hat er die Drehbücher mitgeschrieben, ist Showrunner und hat alle Folgen inszeniert auch, also Regie geführt. Und die Art des Humors ist jetzt nicht so, wie du es vielleicht befürchtest, weil es sehr, zwar auch sehr, sehr clever mit dem Filmgeschäft umgeht. Und was du vorher gesagt hast, das ist ganz interessant, klingt nach einem Traumjob, das denkt sich Matt auch. Und die beiden Macher haben auch mal erzählt, die ursprüngliche Idee kam, als sie mit einem Hollywood-Manager gesprochen hat und der hat ihnen gesagt, ich bin in diesen Beruf gegangen, weil ich Filme liebe und jetzt ist es mein Job, sie zu ruinieren. Und genau in diesem Zwiespalt fühlt sich auch Matt in der Serie, dass er merkt von wegen, er wird nicht ernst genommen. Er ist keiner von den coolen Kreativen. Er ist eher so ein Suit, also so ein seelenloser Anzugträger. Und das macht ihm zu schaffen.
Es ist eine Position, in der du wahrscheinlich diese Balance zwischen auf der einen Seite willst du Kunst machen und auch gesehene Kunst machen, auf der anderen Seite musst du natürlich auch die Finanzen im Blick behalten. Also so Kunst und Kommerz, das geht da irgendwie so ein bisschen Hand in Hand. Was würdest du denn jetzt sagen? Es ist eine Comedy-Serie. Wie kritisch geht es dann auch mit dem Bereich um? Weil es muss ja irgendwie auch selbstreflektiv sein. Weil es sind alles Leute aus der Filmbranche, die wissen, wie es läuft. Ist es kritisch oder ist es dann wirklich eher auf Humor ausgelegt?
Beides. Also der hat einen sehr beißenden Humor, der aber auch immer den wahren Kern trifft. Also es wird dann auch wirklich aufs Korn genommen, wie halt die Studios teilweise sehr, sehr kalkuliert daran gehen. Also er kriegt dann von seinem Boss, also von seinem Geldgeber, von den Investoren vorgesetzt, mach einen Film über ein Erfrischungsgetränk. Also das ist eine große Aufgabe, weil man kann aus jedem, also es gibt auch jetzt auch Brettspielverfilmung und Barbie hat, was weiß ich, wie viele Milliarden eingespielt, ist auch nicht anders. Das ist ein Film über eine Plastikpuppe und die haben daraus einen guten Film, einen sehr guten Film gemacht. Das muss doch auch möglich sein, wenn wir jetzt diese Erfrischungsdrink-Lizenz haben. Und dann versucht er halt dann so Stars wie Martin Scorsese, die sich dann selbst spielen, dazu zu überzeugen von wegen, ja, Scorsese, Martin, deine Idee klingt toll, aber kann man nicht auch das fusionieren mit diesem Erfrischungsgetränk, was wir gerade haben? Und das ist super, super lustig, da zuzuschauen.
Okay, Martin Scorsese, hast du gerade schon gesagt, ich vermute mal, wenn sie jetzt so dicht dran sind an der Bubble, dass sie da auch noch ganz, ganz viele andere namhafte Leute mit haben ins Boot holen können. Wer ist denn dabei? Wie ist der Cast?
Also wir haben im Team von Matt, also Seth Rogen, haben wir Leute, die dann wirklich Rollen spielen. Also Catherine Hahn hatten wir ja zuletzt bei Agatha All Along als Hexe dabei. Bryan Cranston ist dabei, spielte halt diesen Investor, so einen ganz schmierigen Geldgeber. Also kennen wir noch aus Breaking Bad. Aber dann gibt es natürlich noch Leute, die sich selber spielen und dann auch so verzerrte Versionen von sich spielen. Martin Scorsese habe ich gerade angesprochen. Der von dir geschätzte Zac Efron ist dabei, zum Beispiel. Zoe Kravitz spielt super sich selbst. Da gibt es übrigens eine ganz tolle Episode. Also nur mal, um so ein Gefühl dafür zu geben, wie so diese Halbstunde aufgebaut sind. Und da musste ich auch so ein bisschen an Pastewka denken, weil wir da letztens drüber gesprochen haben. Diese Fremdscham-Momente. Also eine Episode spielt bei den Golden Globes. Und das spielt fast in Echtzeit, dass sie diese Preisverleihung, bei der Matt Remick, der Studioboss, im Publikum sitzt. Und Zoe Kravitz ist für einen seiner Filme als beste Hauptdarstellerin nominiert. Und Matt ist so neidisch auf Ted Sarandos, den Netflix-Boss, der auch sich selbst spielt. Weil der, immer wenn ein Netflix-Film gewinnt, wird in der Dankesrede Ted Sarandos gedankt. Und er wird halt so ein bisschen neidisch. Also er will halt auch, ja, er hat nicht das Buch geschrieben, er hat keine Regie geführt, aber irgendjemand muss sich doch auch mal bei ihm irgendwie bedanken, dass er wie grünes Licht gegeben hat, dass er versucht hat, beste Bedingungen irgendwie herzustellen und so. Und er fragt sich jetzt, wird Zoe Kravitz mir in ihrer Dankesrede eigentlich danken? Und dann trifft er Sarandos auf dem Klo, also die beiden Studiobosse sind unter sich, und der fragt ihn, wie schaffst du das eigentlich, dass die Leute dir alle danken? Der meinte, das habe ich ganz knallhart in deren Verträge reingeschrieben.
Ja, so läuft.
Und er meinte von wegen, ja, mach dir keine Illusion, wir sind hier nur die Geldgeber, die Verwalter und sowas, sonst würde keiner mir danken. Ne? Und dann fängt er an zu zweifeln, hat er irgendwie alles falsch gemacht, dass er es nicht, und dann versucht er, hinter die Bühne zu gelangen, um bei der Dankesrede von Zoe Kravitz seinen Namen in den Teleprompter-Text einzuschreiben, ohne ihr Wissen.
Und dann stolpert
und sie kommt dann dazwischen. Also es ist total Fremdscham, aber man versteht ihn auch. Ne? Man fühlt ihn mit, weil er irgendwie liebenswert ist und er ist irgendwie neurotisch und unsicher. Also so läuft es da ab.
Was ich ganz interessant fand, bei Apple wird auch immer angezeigt, ab wann oder was eine Altersempfehlung angegeben. Und in dem Fall war das jetzt ab 16. Kannst du mal sagen, woran liegt das? Ist das irgendwie doch ein bisschen, kommt da Gewalt drin vor? Kommt da irgendwie Nacktheit drin vor? Irgendeinen Grund muss es ja haben.
Es gibt eine Folge, die ein bisschen derber ist. Also da fühlt man sich vielleicht so an die bisherigen Seth Rogen-Sachen oder die früheren Sachen erinnert. Aber ansonsten ist das dann, glaube ich, eher die Sprache, die manchmal sehr derb wird. Und ja, es geht auch in manchen Folgen oder in einer Folge speziell geht es auch um Drogen, wo auch alles schief gehen kann, dass dann plötzlich irgendwelche wichtigen Leute zu viel Drogen zu sich nehmen, obwohl sie in wenigen Stunden einen wichtigen Auftritt haben, einen lebenswichtigen Auftritt vor ganz, ganz wichtigen Leuten. Und Matt muss das irgendwie managen. Also aber es ist jetzt nicht irgendwie blutig oder sowas. Ja, es ist manchmal ein bisschen derbe, aber das ist nicht so die Hauptstilrichtung vom Humor.
Okay. Abschließend, wir haben es gerade schon rausgehört, du bist durchaus angetan von der Serie.
Das ist eine absolute Untertreibung, weil es wirklich toll ist. Und also vor allen Dingen von der Macher, du hast halt Das fand ich total beeindruckend. Also zu wissen, dass er unter anderem auch Regie geführt hat. Du hast ganz, ganz lange Einstellungen, ganz komplizierte. Da spielt teilweise eine Folge ist ohne Schnitt gemacht. Beginnt in einem fahrenden Auto, Kamera geht runter, ohne dass du es merkst, in ein Haus und begleitet die Leute, ist mal da und mal da. Also technisch super gemacht und fängt halt diese chaotische Atmosphäre an einem Filmset total super ein. Und dann sind die Witze extrem clever. Das ist halt so ein bisschen, das ist schon auch die perfekte Serie für echte Hollywood-Fans, weil es auch so Inside-Jokes gibt über die Industrie. Und für mich ist das wirklich die beste neue Comedy-Serie seit langem.
Ich bin neugierig geworden, ob dem, was Micha jetzt gerade gesagt hat, wenn ihr das auch seid, The Studio ab 26.03. Es werden 10 Folgen bei Apple TV Plus erscheinen.
Ja, bei unserem nächsten Thema würde ich gerne mit einem Geständnis anfangen. Melanie und ich, wir gehören, Achtung festhalten, zwei unterschiedlichen Generationen an. Jetzt ist es raus.
Wirklich?
Ich sage nicht, wer jünger ist. Aber es ist so, weswegen ich das jetzt sage, ist, weil ich dich fragen wollte, seit wann kennst du den Begriff Späti?
Ich kenne den auch schon seit meiner Teenagerzeit. So ist es jetzt nicht, aber es hat sich nie so richtig eingebürgert in meinem Sprachgebrauch. Es hieß dann doch irgendwie immer Kiosk, nicht Späti.
Ja, genau. Also, Kiosk ist das Wort, mit dem ich aufgewachsen bin. Ja. Und jetzt in den letzten Jahren hört man nur noch Späti. Also klar, die Öffnungszeiten spielen dann auch eine Rolle, die sich da verändert haben. Aber ja, also insofern, der Begriff Späti ist jetzt da, aber er war nicht immer da. Aber er ist so da, dass es jetzt sogar eine Serie gibt, die genauso heißt. Späti, ZDF Mediathek, startet am 28.03., hat insgesamt 8 Folgen. Und Melanie, du verrätst uns, ich habe so ein Gefühl, es geht um einen Späti, aber die Details kommen jetzt von dir.
Es wäre schön, wenn es jetzt überhaupt nicht um ein Späti gehen würde. Ne? Das wäre jetzt
einfach so. Ich habe mir gerade eingefallen, wir müssen vielleicht sogar nochmal sagen, was überhaupt ein Späti ist für Leute, die denn wirklich den Begriff zum ersten Mal hören.
Ein Späti ist so ein bisschen der Kiosk an der Ecke, würde ich es jetzt mal umschreiben. Der Kiosk an der Ecke mit sehr, sehr langen Öffnungszeiten, wie der Begriff Späti dann in dem Form auch umfasst. Und so ein Kiosk, wo sich eben Nachbarn treffen, wo dann irgendwie gemütlich geplauscht wird, wo man die Leute dann auch kennt, wenn man da hinkommt, weil es ist ja der Nachbarschaftskiosk und es ist nicht der Kiosk in der Innenstadt, wo täglich tausende Leute in irgendeiner Form dann durchmarschieren. Das Ganze spielt in Berlin, also es geht um den Hauptcharakter Fred, für den sein Lieblingsspäti so ein bisschen auch ein Zuhause geworden ist über all die Jahre, weil er die Leute kennt und dann auch seine Probleme besprechen kann und die auch immer eine Meinung dazu haben. Und man kann sagen, Fred hat viele Probleme. Fred hat nämlich eingangs zu dieser ersten Folge erstmal wieder seinen Job verloren, weil das alles nicht so läuft, lässt sich dann eine Wohnung auch noch durchrutschen irgendwie, hat dann dadurch auch noch Probleme mit seiner Freundin, also er hat wirklich viele Probleme. Und bekommt dann die Gelegenheit, weil der Besitzer von diesem Späti, wo er immer abhängt, kurzfristig in die Türkei muss und seine Tochter dann da lässt, bekommt er die Möglichkeit, da einzuspringen und gemeinsam mit der minderjährigen Tochter dann da auch den Späti irgendwie zu verantworten. Und ja, gerät da in so manche skurrile Situation.
Lass uns mal über die Besetzung sprechen. Also ich weiß ja schon, wer die Hauptrolle spielt und wer so in den Nebenrollen unterwegs ist, aber lass uns das mal teilen mit der Hörerschaft.
Die Hauptrolle spielt Wilson Gonzales, Ochsenknecht, muss man in dem Fall vielleicht noch hinterher schieben. Ich glaube, er hat es mittlerweile aus seinem Namen gestrichen als Künstlernamen, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, er heißt nur noch Wilson Gonzales. Für alle, die sich erinnern, was dann wiederum meine Generation in irgendeiner Form ist, damals die wilden Kerle, gemeinsam mit seinem Bruder Jimmy Blue, war damals ein Riesending Anfang der 2000er. Da sind die als Kinderdarsteller komplett durch die Decke gegangen und haben dann halt auch lange, lange Zeit versucht, irgendwie so den Sprung in das Schauspielerfach irgendwie auch zu schaffen. Und an seiner Seite sind dann natürlich ganz, ganz viele Gaststars, weil er hat einen Kiosk und das ist natürlich die ideale Situation, da auch ein paar Leute mit dazu zu holen. Ich habe zum Beispiel Bill Kaulitz ist dabei, den habe ich dann entdeckt in einer Folge, dann kommt Sophie Passmann mal rein und hat irgendwie eine Bitte. Also es sind dann immer Leute, die für eine so eine Sache reinkommen und dann wieder gehen und man freut sich dann so ein bisschen über die bekannten Gesichter, die da immer erscheinen.
Es steckt ja hinter der Serie eine ziemlich bekannte Produktionsgesellschaft und so erklärt sich vielleicht auch diese lange Liste an prominenten Gaststars, weil das ist eine Produktion, die schon einige Sachen von Rang und Namen produziert hat.
Ja, also ja, es ist die Bild- und Tonfabrik, auf die du da gerade anspielst, die unter anderem das von mir sehr geschätzte How to Sell Drugs Online Fast verantwortet haben, wo wir ja in Zukunft auch noch eine vierte Staffel zu sehen bekommen werden, in nicht allzu ferner Zukunft. Buba, auch als Ableger, davon haben sie auch produziert, also die machen richtig gute Sachen, stehen für wirklich gute Qualität. Ob das jetzt der Grund ist, dass diese Leute da dabei sind, weiß ich nicht, weil ich glaube auch, dass Wilson Gonzalez, das spielt ja in Berlin, sich da durchaus auch ein Netzwerk an Leuten aufgebaut hat, die er in irgendeiner Form kennt. Ich glaube, das lief so Hand in Hand, weil die Idee für dieses ganze Projekt stammte von ihm und Martin Waldmann. Also die beiden haben das gemeinsam entwickelt, weil sie eben selbst sehr, sehr viele in solchen Spätis abgehangen haben, gesagt haben, darüber muss man irgendwie mal eine Serie machen, da habe ich ein paar Ideen. Und ich glaube, dann hast du so ein bisschen die Kombi aus bekannten Namen mit Wilson Gonzalez, mit dieser Produktionsfirma, und dann kriegst du da auch ein paar Leute dazu, die dann da Gastauftritte haben.
Ich hatte ein lustiges Zitat von Wilson Gonzalez gelesen zur Serie, wo gefragt wurde, welche lustigen Anekdoten er erlebt hat in dem Späti, weil er ja auch privat dann viel da abhängt. Er meinte, die sind alle in der Serie drin.
Ja, das habe ich auch gelesen, ja. Es sind natürlich dann auch ganz skurrile Sachen dabei. Also wenn dann so ein Slush-Eis-Automat in irgendeiner Form dann explodiert, weil er das alles überhaupt nicht hinbekommt, wenn er irgendwelche Schlüssel dann verwahren soll und dann natürlich die Sachen irgendwie verliert oder sonst irgendwas passiert. Das sind so Sachen, da kann man dieses Fremdschämen-Moment, was du da eben schon angesprochen hast, irgendwie so ein bisschen wieder aktivieren, weil du guckst dir das an und denkst so, boah, das ist jetzt schon unangenehm. Ich weiß sowieso, was als nächstes gleich passiert. Und es wird natürlich in irgendeiner Form auch passieren. Und du sitzt dann da und möchtest dir eigentlich so die Hand vors Gesicht halten und denken, boah, ich will das jetzt nicht sehen.
Wilson war aber auch jemand, der bei dir im Kinderzimmer als Poster an der Wand hing?
Nein, nein. Es gab damals Die wilden Kerle und es gab zeitgleich die Cornelia Funke-Verfilmung. Ich weiß nicht, ob es dir was sagt, Die wilden Hühner.
Ja, natürlich.
Da kam auch ein paar Jahre da später gewesen, aber es war ungefähr so auf einer Ebene. Die wilden Kerle gab es ja sehr, sehr lange. Und die Mädels waren natürlich dann damals Die wilden Hühner und die Jungs dann hinter den wilden Kerle her.
Das spielte im gleichen fiktionalen Universum. Also nee, ähnlich wie Marvel so ein Universum hat.
So ein Kinderuniversum. Nein. Das waren zwei komplette verschiedene Universen. Aber das waren natürlich, die wilden Kerle waren so eine Gang, so eine Fußball-Gang. Ja. Und die wilden Hühner waren dann ja auch eine Gang. Weißt du, das war eine Buchverfilmung. Okay. Es waren beides jeweils Buchverfilmung. Die hatten nichts miteinander zu tun. Aber es war so eine Zeit, in der, wenn du die Kinderfilme dieser Zeit angesehen hast, waren das halt so die großen deutschen Produktionen, die da auch wirklich bei den Leuten echt gut angekommen sind.
Siehst du mal, ich dachte, das wäre so ein Crossover-Element.
Nein. Okay. Also wieder Licht ins Dunkel gebracht. Nein, das hatte nichts miteinander zu tun.
Wieder was gelernt. Du hast gesagt, das spielt in Berlin. Wie Berlin-spezifisch ist denn das? Oder wie wert kann man sich da auch als Berlin-Außenseiter oder Nicht-Berliner dann da so einfühlen in diesen Kiez?
Ich glaube, du kannst dich da sehr gut einfühlen, weil es im Grunde auch am Rand jeder anderen Großstadt in irgendeiner Form spielen könnte, weil die Probleme, die die Leute da haben, sind so allgemeingültig in irgendeiner Form. Da hat jemand seinen Job verloren oder sowas und dann möchtest du da einfach nur den Schlüssel abgeben. Also das sind einfach Sachen, die kann jeder in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen. Das heißt, das könnte auch der Kiosk bei mir an der Ecke sein. Jetzt hast du es natürlich, wenn da ein Bill Kaulitz reinkommt, der auch sich selber spielt, dann in der Form würde Bill Kaulitz jetzt nicht in Dorf XY wahrscheinlich kommen, sondern da weißt du dann halt, das Ganze spielt in Berlin. Ne? Das wird mit diesen prominenten Namen dann in irgendeiner Form aufgehübscht. Aber gleichzeitig ist das so eine Balance, die da geschaffen wird. Das könnte überall und nirgendwo sein.
Und wie generationenspezifisch ist es? Also wenn wir jetzt mal zu der Frage kommen, wie es dir gefallen hat, ist das dann sehr, sehr jung, sowohl von den Figuren und den Problemen und Nöten? Oder hat das so ein Appeal auch für ältere Semester?
Sagen? Mittelalter.
Mittelalter Semester. Leute im besten Alter.
Im besten Alter. Also ich finde, natürlich ist es jung angehaucht durch diese Hauptfigur in irgendeiner Art und Weise. Wobei man dazu sagen muss, er ist ja jetzt auch nicht mehr super jung. Er ist mittlerweile Mitte 30, er ist jetzt nicht 20 oder sowas. Also das ist schon allgemeingültig. Also du holst alle Leute ab, weil die Leute, die da zum Beispiel vor dem Kiosk sitzen, sind ja jetzt auch nicht so seine 30-jährigen Kumpels, sondern die sind dann auch in allen Altersklassen um die 60, um die 40, um die 50. Also ich glaube, das spricht jeden in irgendeiner Form an. Ich glaube aber auch, dass Wilson Gonzalez eine Zielgruppe mitbringt, die sich ungefähr in seinem Alter bewegt, weil der, glaube ich, schon Fans hat, die dann ungefähr, ja, vielleicht auch noch von den wilden Kerlen damals mitgekommen sind, könnte ich mir vorstellen, dass es dann irgendwie nochmal einen besonderen Appeal hat. Aber generell kannst du das in jedem Alter gucken.
Und Daumen hoch, Daumen runter, Daumen in die Mitte bei dir?
Also ich finde die Idee super. Mir hat das auch die Umsetzung gefallen. Das ist halt ein sehr eingerahmtes Setting. Lass es mich so formulieren. Du weißt halt, wo es spielt und dann fühlst du dich da wohl und dann kommen immer wieder Leute rein. Ich fand die Besetzung mit Wilson Gonzalez auch interessant, weil ich würde ihn jetzt so verorten, er hat ja auch diese Serie, diese Reality-Serie mit seiner Familie, diese Ochsenknechts. Und ich habe den bisher nicht so sehr als Charakterdarsteller abgetan. Also ist er halt nicht, also in meiner Wahrnehmung ist er das nicht. Und deshalb hatte ich an manchen Stellen auch das Gefühl, dass das, was da gespielt wird, irgendwie dann sehr gewollt witzig rüberkommen soll. Weil Comedy ist ja eine große, große Kunst. Da wirklich auf den Punkt treffst sich ja, dass das lustig wirkt. Das hatte ich nicht immer in dieser Serie. Es gab Momente, wo ich gedacht habe, das will jetzt witzig sein, aber es erreicht mich nicht so ganz. Was ja aber nicht heißt, dass es nicht andere Leute vor dem Fernseher oder vor dem Laptop doch erreichen kann. Also es ist liebevoll umgesetzt. Es hat wirklich seine amüsanten Momente und man kann das gut wegschauen, weil das sind halt wirklich auch so 20 Minuten. Also absolut solide Comedy.
Beatty ist ab dem 28.03. in der ZDF Mediathek verfügbar.
So, das war die aktuelle Folge von All You Can Stream und ich musste mich ja gerade eben nochmal ein Geständnis machen im Hinblick auf meine Teenager-Zeiten, weil es gab doch einen Ochsenknecht, von dem ich damals als Uwe. junges mir Uwe war es jetzt hast du es. Nee, ich war damals natürlich, Jimmy Blue hat dann ja auch so Teenager-Sachen eine ganze Zeit lang gemacht. Sommer damals mit Sonja Gerhardt, die wir ja auch schon mal zu Gast hatten im Podcast. Gangs mit Emilia Schüle und Janis Niewöhner. Also da gab es einige so Sachen, die so wirklich auf Teenager abgezogen sind damals. Und da hatte ich natürlich auch eine Phase, da fand ich Jimmy Blue dann cool. Also
der deutsche James Dean.
Der deutsche James Dean. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Musik hat er damals auch gemacht. Das Ding hieß Little Red Hot Pants. Mehr müssen wir da jetzt auch nicht zu sagen. Das war schon, also im Nachgang.
Ich glaube, das google ich gleich mal.
Ja, im Nachgang. Es gibt so Dinge, für die schämt man sich im Nachhinein.
Es waren andere Zeiten, sagen wir so.
Ja, andere Zeiten brechen auch mit unserer kommenden Podcast-Folge an. Ihr wisst ja, wir erscheinen immer am 1. und am 3. Freitag des Monats. Und deshalb visieren wir natürlich jetzt auch schon wieder aktuelle Themen an. Ich glaube, Interviewpartner haben wir schon. Kann ich schon mal ein bisschen was verraten?
Melanie könnte wieder ein bisschen anders klingen. Ja. Ich will nicht zu viel versprechen, aber sie könnte ein bisschen anders klingen im Interview.
Kleiner Rückfall möglicherweise. Naja, falls ihr das hören wollt, falls ihr euch drauf freut, schaltet natürlich auch nächstes Mal wieder ein All You Can Stream, 1. und 3. Freitag des Monats. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch und wünschen euch schon mal viel Spaß beim Stream der aktuellen Sachen. Und ja, bis dahin macht's gut. Tschüss.
Tschüss.